Matthäus 21, der Anfang. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden ist: Sag der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Hosianna in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Also, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, wie immer natürlich zu Fuß. Und ein letztes Mal auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus kommt mit seinen Jüngern sozusagen aus der Tiefe des Jordantales. Also wenn man die Landkarte vor Augen sieht, da ist Osten, dann kommt er von Jericho aus dem Jordantal. Der Weg geht nach oben, Jerusalem hinauf. Auf dem Weg kommt er nach Bethanien. Das ist nicht mehr weit von Jerusalem. Vielleicht übernachten sie dort. Von Bethanien geht es weiter nach Bethphage. Der Ort ist, glaube ich, sonst nirgends erwähnt, am Ölberg. Nahe am Ölberg. Und dieses Wort Bethphage heißt vermutlich Haus der grünen Feigen. Beth ist ja das Haus und Jerusalem ist umgeben von Häusern. Bethphage, Bethanien, Bethel, Bethlehem natürlich, Bethjala kennen wir, weil da Schochwans sind. Nach Bethphage kommen sie. Und da passiert jetzt was ganz Ungewöhnliches. Denn Jesus schickt seine Jünger in den Ort voraus und sagt: Dort werdet ihr einen Esel finden, eine Eselin und ihr Junges. Und das bringt zu mir. Das ist deswegen so vollkommen ungewöhnlich, weil Jesus war ein Fußgänger, ein Wanderer. Ich kenne keine zweite Geschichte, auf der Jesus irgendwie auf einem Reittier gesessen hat. Ich hoffe nicht, dass ich da was übersehen habe, aber ja, genau. Genau. Das fiel mir dann ja recht, genau. Als Ungeborener war Jesus schon mal auf einem Esel. Genau. Und jetzt wieder. Also ganz am Anfang seines Weges und ganz am Ende seines Weges verlässt er die Füße und setzt sich auf einen Esel. Ein ungewöhnliches Reittier kann man nicht sagen. Es war damals ein sehr gewöhnliches Reittier, aber ein ungewöhnliches Reittier für einen König. Ich habe mir mal so vorgestellt, wir können uns ja mal die christlichen oder sogenannten christlichen Könige des Mittelalters vorstellen. Wie man sie von Bildern kennt oder wie man sie auch von Statuen, die so aufgestellt sind in den Städten, wenn man den König auf dem Pferd sieht. Ich glaube, wir haben dann Denkmäler oder ja. Ich habe noch nie ein Bild gesehen, wo ein König nicht auf einem Pferd gesessen hätte. Das Pferd ist das Bild der Macht. Der Macht oder vielleicht auch des Krieges. Auf einem Pferd kann man in den Krieg ziehen, nicht auf einem Esel. Wer zieht auf einem Esel in den Krieg? Aber Jesus macht's mal wieder anders, als es die Menschen machen. Jesus besteigt einen Esel. Die Entfernung von Bethanien nach Bethphage ist ungefähr 1 Kilometer und die Entfernung von Bethphage nach Jerusalem vielleicht noch mal so 2 Kilometer. Also keine großen Wege mehr. Und so ziehen sie jetzt ganz ungewöhnlich auf Jerusalem zu. Ich las mal in einem Buch den Gedanken, Buddha war ein Sitzender. Mohammed war ein Reitender. Er kam auf dem Pferd. Jesus war ein Wanderer, ein Fußgänger. Und als Fußgänger hat man die Geschwindigkeit, dass man Menschen begegnen kann. Und vieles von dem, was wir im Neuen Testament in den Evangelien lesen, sind Begegnungen am Rande des Weges. Nicht Predigten, so wie hier, so eine ausgesuchte Situation, sondern Begegnungen am Rande des Weges. Jesus war ein Fußgänger. Und wenn man jetzt sieht, dass er einen Esel besteigt, dann weiß man, da muss was ganz Ungewöhnliches vorliegen. Das ist nicht normal. Sie kommen nach Jerusalem durch ein Stadttor. Wir wissen nicht durch welches, aber interessanterweise haben sich Menschen immer wieder darüber Gedanken gemacht, welches Stadttor das wohl sein könnte. Im Mittelalter haben viele vermutet, es müsste das Tor direkt im Osten von Jerusalem gewesen sein. Das ist das, was dann später das goldene Tor war und was wir heute nur noch in zugemauertem Zustand kennen. Aber das weiß man nicht und ist vielleicht auch nicht so eine entscheidende Frage. Sie kommen nach Jerusalem und es ist ein Einzug. Dieses Bild kennen wir. Wahrscheinlich hat jeder irgendwo ein Bild von euch, ein Bild vor Augen. Ein Bild von diesem Einzug in Jerusalem. Selbst in Kinderbibeln gibt es ja diese Bilder schon. Da sieht man, wie Jesus auf dem Esel sitzt, seine Jünger neben ihm, viele Menschen am Straßenrand, Kleider auf dem Weg, Zweige auf dem Weg. Er zieht ein. Er kommt nicht einfach wie einer von vielen. Er zieht ein nach Jerusalem. Und wird gefeiert, wird gejubelt. Dieses Hosianna, heißt ja interessanterweise, ist eigentlich ursprünglich kein Jubelruf. Das heißt, Herr, hilf uns, aus einem Psalm. Also die Menschen rufen Hosianna und vielleicht wissen sie gar nicht, dass sie um Hilfe rufen. Und dann ist das Eigenartige, diese Geschichte geht nicht weiter. All das, was man nach so einem königlichen Einzug erwarten würde, jetzt kommt die Ansprache an die Menge oder jetzt kommt ein Stückchen Machtergreifung oder irgendwie sowas, all das gibt es nicht. Die Geschichte ist abrupt zu Ende. Und das liegt daran, dass es die Geschichte eines Irrtums ist, eines tragischen Irrtums. Die Menschen, die da jubeln, die haben was anderes vor Augen, als Jesus im Herzen hat. Die Menschen, die da jubeln, die erwarten den, der die Macht übernehmen wird, der endlich mal aufstehen wird gegen die bisherigen Machthaber, gegen die Römer, der ein Stück irdische Freiheit wiederbringen wird, der das bringen wird, worauf sie seit, im Grunde seit Jahrhunderten gehofft haben. Und sie haben keine Ahnung von dem, was Jesus im Herzen trägt oder was die Absicht Gottes ist mit diesem Weg nach Jerusalem. Die Geschichte eines tragischen Irrtums. Und deswegen ist sie auch sofort zu Ende. Jesus macht nichts aus diesem Einzug. Er benutzt diesen Jubel nicht zu irgendwas. Und das nächste, was nach dem Einzug berichtet wird, ist nicht etwa, dass er zu den Römern hingeht und gegen die Römer auftritt, sondern er geht in den Tempel und wirft die Tische um. Er tritt gegen seine eigenen Leute auf. So gelingt keine Machtergreifung. Nun habe ich mich gefragt, als ich das so vor Augen gestellt habe, wie ging es eigentlich Jesus bei diesem Einzug? Hat er sich begeistern lassen von dem, dass die Menschen ihm zuriefen, ihm zujubelten? War er betrübt, weil er sein Ende vor Augen hatte, sein irdisches Ende? Hat er sich geärgert über die Menschen, die nichts verstanden haben? Wie ging es ihm eigentlich? Und das ist nicht nur Spekulation, so ein bisschen was weiß man darüber. Finde ich interessant. Und zwar weiß man so ein bisschen was, wenn man in die Parallelstelle zu Lukas hinguckt. Lukas berichtet zwei kleine Begebenheiten mehr als Matthäus. Bei Lukas berichtet, dass die Pharisäer während des Einzuges zu Jesus kommen und Jesus bittend fragen, hör mal, kannst du nicht dafür sorgen, dass die Jünger endlich mal aufhören mit diesem Jubel? Das hat den Pharisäern nicht gut getan. Und interessanterweise gehen sie zum Chef, zu Jesus und sagen, kannst du nicht dafür sorgen, auf dich hören sie doch, kannst du nicht dafür sorgen, dass die aufhören zu jubeln? Und die Antwort von Jesus ist ein ganz bekannter Satz. Habt ihr den im Kopf?
Ja, wenn die steigen, die
Steine. Genau. Dann sagt Jesus dieses bekannte Zitat, wenn meine Jünger schweigen müssen oder werden, dann werden die Steine schreien. Also der Jubel, der mir entgegengebracht wird, die Ehre, die mir entgegengebracht wird, die ist nicht aufzuhalten. Selbst wenn wir die Jünger alle wegsperren würden, dieser Jubel ist nicht aufzuhalten, dann würden die Steine schreien. Das heißt, er weist diesen Jubel nicht etwa zurück. Da steht nicht, er ärgert sich über die Rufe, die ihm entgegenschallen, obwohl es Rufe sind, hinter denen ein ganz anderer Gedanke steht, ein irregeleitet, ein nicht richtiger Gedanke. Und trotzdem lässt er diese Ehre, die ihm gebracht wird, geschehen, ganz bewusst. Bemerkenswert. Und dann der nächste Satz, der hat mich noch mehr ergriffen. Der nächste Satz heißt, Jesus ist in Jerusalem angekommen, schaut sich in der Stadt um und weint über die Menschen in dieser Stadt. Er weint über die Menschen. Das ist direkt der Satz, der darauf folgt. Und ich glaube, leider lesen wir diese Sätze nicht immer im Zusammenhang, weil irgendjemand auf die Idee gekommen ist, eine Überschrift dazwischen zu setzen, die es ja in der Bibel gar nicht gibt eigentlich. Er zieht ein, er nimmt den Jubel an, schaut sich um und weint über die Menschen, die nicht verstehen, worum es geht. Die keine Ahnung haben von dem, was Gott im Sinn hat. Die keine Ahnung haben davon, wie Erlösung geschehen wird, dass die Erlösung direkt vor der Tür steht, sozusagen. Also er weint, so wie Gott schon Jahrhunderte vorher über das unverständige Israel geweint hat. Und er weint nicht, weil er selbst auf seinen Tod zugeht, weil er selbst leiden wird, sondern er weint, weil die Menschen es nicht verstehen, weil die Menschen unverständig da sind. Also das muss man sich klar machen. Ich glaube, das kann mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwie schaffen würde, wenn ich Schweres vor mir habe, noch darüber zu weinen, dass andere Menschen ihr Heil nicht sehen. Darüber weint er. Wann habe ich denn mal darüber geweint, dass Menschen ihr Heil nicht begreifen? Es gibt schon Situationen, da habe ich darüber geweint, dass es mir nicht gut geht, dass ich nicht verstanden wäre oder sonst irgendwas. Das gibt es. Es gibt sicherlich auch Situationen, wo Eltern über das Schicksal ihrer Kinder weinen. Das ist vielleicht nicht so ganz selten. Aber dass jemand von uns darüber weint, dass fremde Menschen ihr Heil nicht begreifen. Gibt's das? Haben wir das schon mal erlebt? Ich weiß es nicht. Also das ist das, was Lukas berichtet. Das Erste, was Jesus in Jerusalem tut. Dann geht Jesus in den Tempel, wirft die Tische um. Und da passiert dann wieder was Bemerkenswertes. Da kommen nämlich Kinder an im Tempel. Und auch die Kinder jubeln ihm zu. Und dann zitiert Jesus wieder einen Satz aus dem Alten Testament. Da heißt es, ich werde mir ein Lob bereiten aus dem Mund der Unmündigen und der Säuglinge und der Kinder. Das geschieht hier. Die Unmündigen, die keine große Ahnung haben, die kein Verständnis haben können in dem Alter, die loben Jesus. Und dieses Lob nimmt Jesus an. Und da denke ich, da kann ich empfinden, die einen sind die sogenannten Unmündigen. Und die Menschen, die an dem Straßenrand stehen, die werden vielleicht denken, wir haben ja verstanden, worum es geht. Aber im Grunde sind die in den Augen von Jesus genauso die Unmündigen. Die haben auch nicht mehr kapiert. Also das gibt einen Eindruck davon, was Jesus empfindet bei diesem Einzug. Und bei den Unmündigen ist mir eingefallen, die erste Seligpreisung. Selig sind die im Geist arm sind. Die geistlich Armen, das sind die Seligen. Die sind selig, die erste Seligpreisung. Das lehrt Jesus am Anfang und das taucht wieder am Ende seines Weges auf. So, jetzt habe ich ein wichtiges Wort noch nicht wirklich erwähnt. Die Vorhersage aus dem Alten Testament ist, da wird einer kommen, der reitet auf einem Esel und es ist ein sanftmütiger Mensch, der da kommen wird. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Und dieses Wort sanftmütig, das müssen wir betrachten, wenn wir kapieren wollen, was in diesem Augenblick geschieht. Und ich habe gemerkt, das ist nicht leicht zu verstehen. Das Wort sanftmütig. Vermutlich ist das ein Wort, was kaum jemand oder niemand von uns im Alltag gebraucht. Also das Wort demütig, das taucht noch auf, aber das Wort sanftmütig ist kein alltagsgebräuchliches Wort mehr. Und bei der etwas jüngeren Generation vielleicht noch weniger als in unserer älteren. Und wenn ich sanftmütig höre, mein erstes Gefühl ist, dass es irgendwie sanft, weich, soft, harmlos. Also wenn da ein sanftmütiger Mensch mir gegenüber ist, von dem muss ich mich nicht fürchten. Der wird mir nichts tun. Das ist eine harmlose Begegnung. Aber diese erste Vermutung habe ich kapiert, stimmt nicht. Das ist nicht harmlos. Die nächste Beobachtung war, wenn das ein Wort ist, was heute kaum noch gebraucht wird, wie wird das eigentlich heutzutage übersetzt? In anderen Bibelübersetzungen. Man kann ja mal quer gucken. Die Möglichkeit haben wir ja heute. Und das war interessant. In relativ vielen, vor allem in neueren Übersetzungen, gibt es das Wort nicht mehr. Und nebenbei gesagt ist das auch, sanftmütig ist ein Matthäuswort. Das taucht in den anderen Evangelien nicht auf. Dreimal bei Matthäus, aber den Gedanken, den gibt's natürlich überall. Und das Substantiv Sanftmut, das taucht in den Briefen auf. Sanftmütig ist ein Matthäuswort. Aber jetzt mal dazu. Ach so, ich habe in Duden geguckt. Was ist sanftmütig? Sanftes, zartes, geduldiges Wesen, schreibt der Duden. Also auch da muss man keine Angst vor haben, das ist harmlos. Ich habe mal 4 andere deutsche Übersetzungen mir von diesem Vers angeguckt. In der Schlachterübersetzung steht demütig. Demütig. In der Hoffnung für alle steht nicht stolz. In der guten Nachricht steht verzichtet auf Gewalt. Also alles statt sanftmütig. Und dann habe ich nochmal bei Roland Werner nachgeguckt, diesem großen Sprachkenner. Der lässt das auch weg und schreibt stattdessen bescheiden. Demütig, nicht stolz, verzichtet auf Gewalt und bescheiden. Also 4 ganz verschiedene Worte werden hierfür eingesetzt. Die alle irgendwie ja richtig sind, aber alle nicht das Zentrum alleine beschreiben können, die mehr so eine Wolke um dieses Wort drumherum bilden. Und leider haben wir auch kein modernes Wort, kein heutiges Wort für dieses Wort sanftmütig. Das Problem dabei ist, denke ich, nicht, dass uns ein Wort verloren geht. Worte gehen ja manchmal verloren. Aber das Problem, wenn Worte verloren gehen, ist, dass der Gedanke verloren gehen kann, der mit diesem Wort gefasst ist. Also die Frage, was heißt denn nun eigentlich sanftmütig? Wenn ich mir Jesus anschaue, auf seinem Weg zum Kreuz hin, dann nimmt er das Lob, das verständnislose Lob der Menschen an. Klammer auf, wann nimmt denn Jesus unser Lob an? Ich glaube, wir sind manchmal verführt zu denken, wenn wir besonders schön singen oder wenn wir in besonderer Stimmung innerlich sind oder wenn 1000 Leute zusammen singen, dann muss das so toll sein, dass Jesus das Lob annimmt. Vielleicht ist es ja so, dass Jesus manches unserer Lobeshymnen annimmt, weil er großzügig ist, weil er darüber hinwegsieht, wie wenig wir verstehen. Wäre denkbar, Klammer zu. Jesus nimmt das Lob an. Demütig verträgt sich ganz offensichtlich mit Weinen. Das geht zusammen. Jesus empört sich nicht über die Menschen, die nichts kapieren. Jesus wettert nicht, schimpft nicht, sondern er weint. Das geht mit Sanftmut zusammen. Und das Letzte ist, am Kreuz jubeln die Menschen nicht mehr. Da machen sie das Gegenteil. Da schreien sie, dann kreuzige ihn. Und die Reaktion von Jesus ist, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. ist Sanftmut. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und bei dem Jubelnden könnte er vielleicht gedacht haben, ist eine Vermutung, ich nehme es an, sie wissen nichts Besseres zu denken. Aber immerhin, sie jubeln ja dem Richtigen zu, das ist ja schon was. Und gerade beim Kreuz, da fällt mir auf, was für eine große innere Kraft Sanftmut offensichtlich braucht. Das macht man nicht so einfach, wenn Leute vor einem stehen und ein Anschreien kreuzige ihn. Und dann noch sagen zu können, Herr, vergib ihnen. Da braucht es eine enorme innere Kraft für. Also Sanftmut muss was mit innerer Kraft zu tun haben. Mit Nicht-Gewalt, das ist auch richtig. Mit Demut, das ist auch richtig. Mein Wort, was mir noch eingefallen ist, ist unverhärtet. Ohne Härte. Ich sage jetzt mal meine Definition, die ist eine ganze Satzdefinition, wie sie mir klar geworden ist. Sanftmütig ist der Mensch, der unbeirrt das Rechte tut, ohne innerlich zu verhärten oder äußerlich hart zu werden. Unverhärtet nach innen, ohne Härte nach außen, aber unbeirrbar das Rechte zu tun. Das ist das, was Jesus tut auf seinem letzten Weg in Jerusalem. Er hält fest an dem, was er von seinem Vater weiß, dass es das Rechte ist und lässt sich daran nicht beirren und geht diesen Weg ohne Härte und ohne Verhärtung im Herzen. Als mir das klar geworden ist, da ist mir aufgeleuchtet. Lieber Christian, das ist ein Wort, das dich betrifft. Das ist nicht nur ein Wort zum Predigen. Das ist das, was du zu leben hast, in dem, was dir im Leben begegnet. Es gibt zu viele Möglichkeiten, hart zu werden. Ich führe das jetzt nicht aus, aber ich hab Lebenssituationen, wo ich gemerkt habe, das trifft mich. Das Wort gilt mir. Zuerst mal. Achte darauf, unverhärtet zu sein und nicht in Härte zu reagieren. Ich will mal schließen, indem ich nochmal zum Anfang zurückgucke. Denn das ist das Geniale an Jesus, dass er nicht irgendetwas lehrt, was sich von dem unterscheidet, was er lebt. Lehren und Leben, das ist bei Jesus eins. Am Anfang die erste Seligpreisung. Selig sind die im Geiste Armen. Am Ende des Weges nimmt Jesus das Lob der Kinder an, der Unmündigen. Die zweite Seligpreisung, selig sind die Trauernden. Oder Luther sagt, selig sind die Leidtragenden. Am Ende des Weges trägt Jesus das Leid der Menschen und trauert um die, die es nicht kapieren. Und die dritte Seligpreisung, selig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden die Erde besitzen. Selig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden die Erde besitzen. Und darauf, ich weiß nicht, wann ich oder wie ich das erleben werde, aber darauf freue ich mich, dass die Sanftmütigen die Erde besitzen werden. Und darauf freue ich mich mehr als auf alle Kerzen im Advent, auf die ich mich auch so ein bisschen freue. Amen.